Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die sei mit euch allen. Amen. Das war die große Krise damals, als Jesus in der Nacht, da er verraten ward, von seinen Jüngern Abschied nahm und in Gefangenschaft ging zum Kreuz. Das war die große Krise. Das war, worauf alles vorher hinauslief. Jetzt sollte der große Herr und Schöpfer der Welt die Seinen verherrlichen, wie es der Herr Vater im Himmel beschlossen hatte, schon längst. Wir hören davon in den Abschiedsreden, wie Jesus sich um diese kleine, übrig gebliebene Schar kümmert. Er wäscht ihnen die Füße, er reinigt sie, er sagt, ihr seid ganz rein, und er gibt ihnen sein Abendmahl zum Abschied, damit sie in ihm und er in ihnen bleibt und nicht sie voneinander trennen wird. Und dann gehen sie aus dieser feierlichen Stunde hinaus in die Finsternis, in den Garten Gethsemane, um zu wachen und zu beten, um diese schweren Stunden durchzustehen. Diese schwere und große und tiefe Krise. Wir wissen, wie es gelaufen ist. Jesus kommt dreimal und weckt seine Jünger, weil sie schlafen, ihrer Aufgabe nicht gewachsen. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Dieser Herr Jesus geht dann alleine den letzten Weg. Die Jünger verlassen ihn. Sie laufen weg. Und er wird alleine verraten, verleugnet, verspottet, zutiefst gepeinigt, ans Kreuz geschlagen und dort muss er den Tod, zu dem er verdammt ist, erleiden. Die Sein sind nicht dabei. Maria und Johannes gucken von Ferne. Nikodemus holt den Leichnam dann mit Josef von Arimathia runter, beerdigt ihn oder legt ihn ins Grab. Es ist diese dunkle Nacht, dieser tiefe Winter, dieses, wo alle Schöpfung eigentlich sich abkehrt von dem Schöpfer des Lebens. Und in dieser dunklen Stunde keimt das Leben aufs Neue. Die neue Schöpfung Gottes fängt an, wo kaum einer mehr damit rechnet. Ich sage kaum einer, denn werden die himmlischen Heerscharen es doch wohl geahnt haben, weil Gott im Himmel lebt und regiert und auch dieses Geschick leitet und führt. Aber hier auf Erden sind sie verzagt. Wir dachten, es wäre der, der Israel erlösen sollte. Dieser Herr Jesus Christus, der da in die Erde gesät wird wie ein Weizenkorn, sagt im Evangelium: Ich bin der Weinstock. Dieser, nicht gerade mit einer Eiche vergleichbar von der Größe, nicht was den Umfang des Holzes angeht oder die Pracht der Baumkrone. Es ist ein eigentlich unscheinbarer Stock, der Weinstock, der zwar auch dicker werden kann, aber der doch eigentlich sein ganzes Leben und sein ganzes Wesen, seine ganze Art darin hat, dass er Frucht bringt und die überdurchschnittlich prächtig, köstlich und herrlich zu essen. Wahrscheinlich ganz die Erfüllung dessen, was damals am Baum des Lebens zu sehen war. Wo Adam und Eva an diesem Baum stehen und die Frucht, von der sie nicht essen dürfen, sehen und erkennen, sie ist sehr einladend zu essen. Ganz anders wie der Todespfahl da auf Golgatha, dieser dürre Ast, an dem Jesus festgeschlagen und genagelt wird. Ein dürrer Todesbaum. So wie ein Weinstock im Winter. Der sieht nach nichts aus. Aber dann im Frühjahr, wenn das neue Leben sprießt, dann sproschen da grüne Blätter, dass es nur so eine Wucht ist. Kräftig ersprießt hier das neue Leben. Und genauso ist es ja da mit Jesu Auferstehen und Grabgeschichte, wo er aus dem Grab herauskommt, erst eine Knospe. Aber dann sprießt es überall wieder. Maria Magdalena, Johannes und Petrus, Thomas, die Emmausjünger, die 12 und dann 500 und dann 3000 und dann eine Schar, die niemand zählen kann. Viel Frucht aus diesem Todesgeschehen auf Golgatha. Denn er ist das neue Leben und er lässt sein Leben quellen in all den Seinen. Eine kleine Anzahl zuerst. Ein paar Knospen. Und dann bringen sie Frucht zu Ehren Gottes des Vaters weltweit. Dass heute die Kirche über den ganzen Globus verteilt ist. Und Frucht bringt in Geduld zu Ehre des Vaters. Ja, gute Werke, die sie bringen, für ihn zu Ehre und zum Wohle ihres Mitmenschen. Das ist ein Wunder vor unseren Augen. Und diese fröhliche Osterzeit lädt uns ein, daran teilzuhaben. Der Herr Jesus sagt: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich seid ihr abgeschnitten vom Quell des Lebens. Ohne mich, da könnt ihr zwar viel tun, Aktivismus pur, Türme bauen, wie den Turmbau zu Babel, tolle Sachen erfinden, bis zum Mond fliegen. Aber wollen wir es nicht zugeben? Was ist das wirklich im Vergleich zu dem Leben, das Christus schafft? Wo er nicht in uns lebt und webt, bleibt bei uns alles doch eigentlich Haschen nach Wind, leer, vergeblich. Aber wo er in uns ist und wir in ihm, da bringen wir viel Frucht zum ewigen Leben. Es ist schon merkwürdig, dass von Anfang an dieser Weinstock, der gepflanzt wird von Noah, die Geschichte Israels begleitet. Immer wieder ist das die Sehnsucht, dass wir dahin kommen, wo wir die Früchte des gelobten Landes genießen werden. Der Psalmist besingt den Frommen, der in Gott und in Gottes Wort gefestigt bleibt, als den Baum, der gepflanzt ist an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Wunderbar. Und das ist das Bild, das immer wieder durchgeht. Und Jesus greift das auf. Wir haben es schon gehört vor Ostern, als das Wunder in der Epiphaniaszeit, in dem Wunder von Kana, wo gerade der Herr zeigt, dass er Wasser in Wein verändern kann. Da macht er ja wieder deutlich, dass er von dem dürren Stamm, von dem man nichts erwartet, von dem Fels in der Wüste, da wird dran geschlagen und dann bringt er vor reichlich Ströme des quellenden Lebens, Bäche des Lebens. Das sind diese Bilder, die durch Israels Geschichte weitergehen und die Jesus Christus wahrmacht. Er ist der Fels, von dem Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wer von ihm trinkt, den wird nimmermehr dürsten. Und sie stachen ihn in die Seite. Und es kam heraus, Blut und Wasser. Das Wasser, mit dem wir in der Taufe gewaschen worden sind. Wir sind schon rein, um seines Namens willen. Und das Blut, das wir trinken, für uns vergossen zur Vergebung aller unserer Schuld, damit er in uns und wir in ihm und es nimmer getrennt wird. Dieses er, der Weinstock, für uns bringt er die Frucht. Und weil er in uns ist, tragen auch wir viel Frucht. Nicht solche, die wir unbedingt sehen. Wir können nicht heute Morgen hier in diesen Gottesdienst kommen wie der Pharisäer und dann aufstehen und uns auf die Brust schlagen und sagen, ich bin dieser große Held, guck lieber Gott, was ich alles in diesen Tagen, wo ich nicht hier war, gemacht habe für dich und deinen Namen. Wir wissen, das ist nicht so. Was ist denn da schon, womit wir vor Gott prahlen könnten? Da ist nichts. Aber wir kommen in die Kirche, so wie der Zöllner, der sich an die Brust schlägt und sagt, Gott sei mir armen Sünder gnädig. Kyrie eleison, singen wir dreimal, immer wieder, weil wir da alleine unsere Hoffnung haben. Sagt er nicht auch gerade in diesem Evangeliumstext da, zu seinen Jüngern, wo er sagt, ich bin der Weinstock, da sagt er auch das andere, bittet, was ihr wollt und es wird euch gegeben werden. Und wir bitten ihn, Herr, erbarm dich über uns, weil wir können uns nicht vor dir behaupten. Wir können in dieser Welt keine Frucht bringen. Wir stehen mit leeren Händen vor dir da. Und dann sagt er, bittet, so wird euch gegeben. Er sagt das hier. Werdet ihr bitten, was ihr wollt, es wird euch widerfahren. Und darum sollen wir nicht verzagen angesichts unserer Verdorrtheit und Dürre und auch offensichtlichen Fruchtlosigkeit. Am letzten Gericht berichtet der Herr, dass diejenigen, die zu ihm gehörten, Herr, wann haben wir das getan? Sie wussten nichts davon. Er schenkt es uns. Er gibt das, was er von uns haben will, weil er in uns ist. Wenn er sich selber wieder uns zu essen und zu trinken gibt, gleich hier an der Reling, wenn er sagt, das ist mein Leib, da kriegen wir Teil seines ganzen fruchtbaren Lebens, seines gehorsamen Lebens, seines heiligen Lebens, seines göttlichen Lebens, damit es uns erfüllt, uns Todeskandidaten, uns unwerten Lebens, uns, die wir nicht es wert sind, vor ihm zu erscheinen. Er gibt sich uns, damit wir wie er sind. Darum ist es tatsächlich die Speise des Lebens, die Medizin gegen den Tod. Dieses, was er uns hier aus seinem Heilsbecher zu trinken gibt, weil er den Leidensbecher und Zornesbecher geleert hat, gibt er uns die Fülle, so wie wir es letzten Sonntag beim Hirtensonntag mit Psalm 23 bekannt haben. Er deckt den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Mein Becher fließt über. Und der Tisch ist gedeckt für uns zum Heil und zum Leben, weil er so gut zu uns ist. Darum jubeln und preisen wir. Denn er gibt uns, was wir nötig haben. Und weit mehr. Wenn er sagt, bleibt in mir, dann gibt er uns ja auch gleichzeitig die Mittel und Wegen wie. Durch sein Wort bleibt er in uns. Und wir im Gebet mit ihm verbunden. Bittet, so wird euch gegeben. Er zeigt, wie wir beten sollen. Im Vater unser, in den Psalmen, in der Liturgie der Kirche und in den vielen Seufzern unseres Lebens. Immer wieder gibt er uns die Worte in den Mund, damit wir ihn loben und preisen, wie es ihm wohlgefällig ist. Seht, er überfordert uns nicht, sondern er schenkt uns das Leben, das er selber ist. Er ist wirklich der gute Weinstock und wir die Reben an ihm. Und wenn er in unserem Leben Dinge abschneidet, Dinge abbricht sogar in unserem Leben, da müssen wir bedenken, dass es so, damit wir noch besser zum ewigen Leben vorbereitet werden. Es ist die Schule des Lebens. Es ist der gute Weingärtner, der die Hippe und Hacke gebraucht, um die Pflanze noch besser und fruchttragender zu machen. Das versteht die Pflanze im Einzelnen nicht. Aber der Vater, der der Weingärtner ist, der versteht das wohl. Er weiß, was uns gut tut und was uns fehlt. Und das gibt er uns in seiner göttlichen Güte und Barmherzigkeit, die alle Morgen neu ist. Das alles gibt er uns, weil er uns so sehr lieb hat. Er speist uns nicht nur ab mit Wasser, sondern er schenkt uns die Fülle des besten Weins. Ja, Hochzeit dürfen wir feiern. Fröhliche Freudenzeit in dieser Osterzeit. Denn siehe, er hat alles neu geschaffen. Und auch wir dürfen in seinem neuen Leben wandeln, als die, die zu ihm gehören und die, die er bei sich erhält und die, die er zum ewigen Leben nicht nur vorbereitet, sondern trägt und bringt, dass wir es erleben. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, behüte und bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen und seligen Leben. Amen.